Dieses Prachtstück hier habe ich heute Morgen in der Gemeinde bei der Frage nach einer Bibel in die Hand gedrückt bekommen. Hier ist mal eine. Vielen Dank. Super Sache. Und ich möchte gerne als kleinen Auszug aus diesem Masterplan der Liebe, wie ich ihn verstehe, eine kleine Strecke aus Psalm 31, einem Psalm Davids vorzusingen, heißt es, aber ich habe jetzt genug gesungen, jetzt wird geredet. Und deshalb werden wir mal die ersten 6 Verse hören und dann meine Gedanken dazu, die unter dem Motto stehen, geborgen in Gottes Händen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zuschanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. Jetzt kommt's. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Etwas später steht noch, meine Zeit steht in deinen Händen. Und von diesen Händen möchte ich jetzt etwas erzählen. In deine Hände befehle ich meinen Geist sind Worte, die meisten von uns aus dem Neuen Testament kennen. Dort betet sie Jesus am Kreuz. Sie gehören zu den sogenannten letzten 7 Worten am Kreuz. Und diese Worte sind eine ganze Reise in der inneren Entwicklung Jesu, die von Erschütterung, Zweifel bis hin zu existenziellem Vertrauen durchging. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet. Doch am Ende hören wir diese wunderbaren Worte. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir können vermuten, dass diese Worte ihm von seiner Mutter Maria beigebracht wurden. Warum? Weil es üblich war, dass in der damaligen jüdischen Erziehung Eltern ihren Kindern diese Worte als Gute-Nacht-Gebet beibrachten. So wie wir heute Kindern manchmal beibringen, was haben wir für ein schönes Gute-Nacht-Gebet gerade parat, Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein, sowas in der Richtung, ja? Kennt ihr vielleicht noch, die einige nicken, einige schmunzeln über mein schlechtes oder vergangenes Elternwissen, aber so ist das nochmal. Ja, wie ging das nochmal los? Ja, herrlich, ja, wunderbar. Man braucht immer nur den Anfang und dann spinnt sich die Kette wieder ab. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Bei uns sind es die Augen, bei den Hebräern waren es die Hände. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und ich finde, das ist auch ein schönes Gebet für die Nacht, denn unser Geist ist ja aufgelöst und aufgeregt und angeregt und überfrachtet und mit allen möglichen Bildern, Reizen und Fragen und Unsicherheiten und Sorgen gefüllt. Und wenn wir in die Nacht gehen, ist es eine gute Idee, ab und zu dieses Gebet zu beten. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. All das, was da in mir ist. Und dann wollen wir uns heute mit diesen Händen mal beschäftigen. Die Hände sind eines der stärksten Bilder mit Symbolcharakter in unserer Sprache. Wir sprechen in unserer Sprache dauernd von Handeln, Behandeln, Handhaben. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wir wissen etwas aus erster Hand. Wir brauchen eine ärztliche Behandlung. Wir haben schwere Verhandlungen vor uns und wir sehen etwas als vorhanden an, als nur eine, im Gegensatz zu nur einer Idee. Und wenn wir uns entscheiden, etwas zu tun, dann nehmen wir die Sache in die Hand. Und damit wir es nicht verlieren, behalten wir das Heft in der Hand. Und wenn wir etwas tun, was unsere Persönlichkeit zum Ausdruck bringt, dann sagen wir, das war meine persönliche Handschrift, die da zum Ausdruck kam. Also die Hand symbolisiert so viel von unserem Leben und sie steckt in so vielen Wörtern als nicht nur Füllwort, sondern Bildwort mit drin, mit dem wir sofort etwas anfangen können, weil diese Hände uns unser ganzes Leben lang begleitet haben und begleiten. Nicht nur unsere eigenen Hände. Denken wir mal zurück an unsere Geburt, fällt uns zwar schwer, aber jetzt in der Fiktion können wir uns das ja mal vorstellen. Was sind die ersten Hände oder was sind die ersten Kontakte, die ein Säugling mit der Außenwelt hat? Hände. Nicht die Hände seiner Mutter. Nein, es sind meistens die Hände einer Hebamme, die das Kind aus dem Mutterleib hervorholt und es dann der Mutter an die Brust gibt. So, der erste Hautkontakt ist nicht die Brust der Mutter von außen. Vorher war man ja 9 Monate lang in diesem wunderbaren Lebenssystem eingehüllt und umfangen. Aber der erste Außenkontakt ist mit Händen. Und diese Hände begleiten uns dann durchs Leben. Die Eltern versorgen das Kind mit den Händen, schubsen es an, halten es fest auf seinem ersten Weg in das erste Laufen und begleiten es beim Fahrradfahren und dann lassen die Hände der Eltern immer mehr nach und das Kind lernt seine eigene Balance, seine eigenen Stehfähigkeiten und Gehfähigkeiten im Leben zu erreichen. Und dann kommt aber irgendwann im Leben wieder die umgekehrte Entwicklung, dass wir schwächer werden in uns selbst, dass wir zurückgehen in unserer Entwicklung. Das, was sich vorher alles aufgebaut hat, baut sich langsam wieder ab. Und wir brauchen wieder mehr die Hände anderer Menschen. Bis hin zum Pflegezustand, wo wir darauf angewiesen sind, dass andere Hände uns waschen, uns reinigen, uns anziehen, uns manchmal füttern. Und selbst wenn wir diese Phase überstanden haben und unseren Geist ausgehaucht haben, wie es die Bibel so schön bildhaft sah, gibt es nochmal Hände, die uns zu Grabe tragen. Die Hände der Träger, wenn wir in einem Sarg sind, oder die Hände derer, die die Urne mit unseren sterblichen Überresten dahin tragen, wo sie dann stehen wird. Wir sehen, das ganze Leben ist umgeben von Händen. Und zu diesen Händen haben wir in der Regel ein ambivalentes Verhältnis, das heißt ein zwiegespaltenes. Da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das heißt, wir mögen das auf der einen Seite von Händen berührt und begleitet zu werden und wir hassen das auch auf der anderen Seite, wenn uns die Hände anderer Menschen begleiten, versorgen und an uns dran kleben, um das jetzt mal so böse zu sagen. Ich möchte jetzt nochmal die Frage aufgreifen, warum wird von Gott mit Händen gesprochen? Stellen wir uns Gott als einen übergroßen Menschen vor? Eine Riesengestalt im Himmel, vielleicht mit Bart, weil er so alt und so ewig ist, oder was ist das für eine Symbolik? Die Bibel spricht von Gott dauernd in diesen menschenähnlichen Begriffen. Man nennt das in der theologischen Fachsprache die anthropomorphe Darstellung Gottes. Anthropos heißt der Mensch und Morphe die Form. Gott wird den Menschen in menschenähnlicher Form dargestellt. Wir können uns Gott nicht so gut als Prinzip, als Geist, als alles durchdringende Essenz vorstellen, was aber er auch ist, sondern wir brauchen ein Gesicht, wir brauchen eine Hand, wir brauchen ein Gegenüber. Und das baut die Bibel und das erinnert die Bibel und das bringt die Bibel uns nach mit einer sogenannten anthropomorphen Sprache. Das Wichtige an dieser Sprache ist, dass sie eine Gehhilfe für uns ist, um im Glauben voranzugehen und mit Gott eine Beziehung aufzubauen. Aber sie ist nicht die ganze Wirklichkeit. Die ganze Wirklichkeit wird mit diesem Bild nie gezeigt und dargestellt werden können, sondern es sind Einblicke in etwas, was uns hilft, zu sehen, dass Gott tätig ist, dass er wirkend ist, dass er uns zugewandt ist und nicht nur einfach ein anonymes Prinzip. Gott ist nicht wie ein Buddha im Himmel, der grinsend in seiner ewigen Glückseligkeit vor sich hin dämmert und sagt, die Welt ist, wie sie ist und ich bin, wie ich bin und mir geht's gut und alles andere ist egal. Sondern wir sehen Gott von Anfang an in den Seiten der Bibel als einen leidenschaftlich liebenden, auf die Menschen zugehenden Gott. Und das lässt sich nur darstellen in Bildern. Bildern einer Geschichte, wo Mann und Frau als erstes Paar im Garten ihre Erfahrungen machen und dann eine Stimme hören, die mit ihnen spricht. Und dann Menschen begegnen auf dem Wege im Laufe der biblischen Erzählungen. Theophanien, Gotteserscheinungen, die auch immer etwas Rätselhaftes haben. Und das sind aber alles nur Momente, Erfahrungen in der Wirklichkeit des Denkens des Menschen, wo Gott sich dem Menschen zeigt, aber in das er nie ganz verortet werden kann. Gott bleibt das Mysteriöse, das Ewige, das Etwas. Gott ist Geist, sagt Jesus. Doch mit Geist allein und mit Glückseligkeit und mit Energie und mit Weisheit und Liebe als abstraktes Wesen können wir überhaupt nichts anfangen. So ist Gott all das erst einmal im Bild und dann begegnet uns Gott ja in der Bibel in der Person Jesu. Er gibt Gott ein Gesicht, wie wir vorhin gesungen haben. Er ist der Schlüssel, er ist das Medium, er ist das Bild Gottes, an dem wir Gott in menschlicher Gestalt, so gut es geht, erkennen können. Gehen wir nochmal zu der Hand zurück. Von der Hand Gottes ist in der Bibel ziemlich viel die Rede. Die Hand Gottes kennen wir in unserer modernen Welt als die etwas arrogante Vorstellung eines argentinischen Fußballers, der sich für die Hand Gottes hielt. Ja, wer erinnert sich daran? Diego Maradona, die Hand Gottes. Und die Hand Gottes ist aber eben, man sieht sie auf der Darstellung von Michelangelos Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle, wie Gott seinen Finger dem Finger des Menschen entgegenhält. Das sind alles auch diese anthropomorphen Bilder, die uns etwas Geistliches, etwas Tieferes zeigen und zum Ausdruck bringen wollen. In der Bibel findet man die Hand Gottes ziemlich häufig. Wird sehr viel davon gesprochen, Gottes Hand zu erleben, Gottes Hand zu begehren, Gottes Hand zu erfahren. Das Wort für Hand in der Bibel ist das hebräische Wort Yad, J-A-D. Aus diesem Wort ist übrigens auch das Wort Juda abgeleitet. Und das ist auch das Wort für Anbetung oder Lobpreis, weil es symbolisiert, mit einer offenen, ausgestreckten Hand zu Gott zu kommen, sich zu öffnen, seine Hand, seine Tätigkeit, seine Konzentration auf Gott zu richten. Ja, da ist Gottes Anbetung mit der Hand. Und das kommt im Alten Testament, das Wort Yad, 1600 Mal vor. Also es ist richtig häufig vertreten. Jetzt finden wir in der Bibel diese Begegnung mit der Hand Gottes nicht immer nur als eine tröstliche Erfahrung. Zweimal haben wir ein Bild von der Hand, was eher Leidenszustände auslöst. Da spricht ein Mensch davon, dass er dieser Hand ausgeliefert ist. Deine Hand lastete schwer auf mir, sagt David im Psalm 38, Vers 3. Oder Hiob sagt in seinem ganzen Leiden zwischendurch mal, lass deine Hand fern von mir sein. Wenn das deine Hand ist, was ich hier als Schicksal spüre, dann will ich damit im Moment gerade mal ein bisschen verschont bleiben und bleib mir eher vom Leibe. Und so erleben Menschen manchmal auch für sich Gott oder das Schicksal und wenn sie das einfach so miteinander verquicken, als etwas, was sie belastet, was schwer auf ihnen lastet. Das will ich nicht verschweigen. Doch die größere, die weitaus größere Anzahl der Bibelstellen vermitteln mit dem Bild der Hand Gottes Schutz, Nähe, Geborgenheit. Ich halte dich, ist einer der tröstlichsten Sprüche, die Menschen von Gott in ihrem Leben hören können. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen, sagt Jesus über Gott, den Vater. Und Psalm 139 sagt, dass diese Hand auch schon weit vor unserer Geburt im Spiel war, als unser innerstes Wesen entstand. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ein wunderbares Bild eines Webers, der mit seinen Händen verschiedene Fäden zusammenwebt und verknüpft, dass ein schöner Stoff oder ein schöner Teppich entstehen kann. So spricht der Schreiber dieses Psalmes die Erfahrung und den Glauben vieler Menschen aus, dass Gott nicht erst irgendwann im Laufe des Lebens sich zu uns gesellt und ein Teil von unserem Leben wird, sondern dass wir in ihm quasi entstanden sind. Die Fäden unserer DNA haben zwar auch mit unseren Eltern, mit der Umwelt, mit all dem, was da an Erbmasse einfließt, zu tun, das wissen wir. Aber in dem Entstehen ist auf geheimnisvolle Weise auch die Hand Gottes am Werk gewesen. Davon bin ich fest überzeugt. Was wir sind und was wir werden können, hat damit zu tun, dass eine gütige Hand mitgewirkt hat. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir zu den wichtigsten Händen unseres Lebens ein eher ambivalentes, ein gespaltenes Verhältnis haben. Warum? Unsere menschlichen Bedürfnisse kämpfen miteinander, wenn wir es mit Händen zu tun haben. Auf der einen Seite haben wir alle Bedürfnisse nach Nähe und Zugehörigkeit. Auf der anderen Seite haben wir alle das Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Und da begegnen wir Händen, mal tröstend, helfend, wunderbar und dann begrenzend, verneinend, schützend, aber wir wollen das eigentlich nicht. Wir wollen daraus, wir wollen selber handeln, leben. Und das ist die Ambivalenz, die wir zu den Händen unserer Eltern und zu den Händen unserer Partner und zu den Händen aller haben, die eine stützende und helfende Funktion in unserem Leben haben. Man könnte sagen, dass jeder Mensch in seinem Leben drei Phasen der Reifung durchgeht. Er kommt auf die Welt und erlebt als erstes einen Zustand der völligen Hilflosigkeit. In dieser Phase, wo das Baby und das Kleinkind absolut hilflos ist, schreit es mit seiner ganzen Existenz: Halte mich! Doch ziemlich bald, und zum Erstaunen der Eltern auf jeden Fall und immer, kommt eine Phase der Unabhängigkeit. Man will auf eigenen Beinen stehen, man will sich abnabeln, man will wissen, was das Leben kostet und man will das selber wissen und nicht nur gesagt und gezeigt bekommen. Das ist die große Phase, die sagt: Lass mich, halte mich, lass mich. Den Spruch können wir vielleicht zitatmäßig aus unserer Erziehungszeit noch abrufen. Das ist eine wichtige Phase und die will ich gleich kurz auch nochmal erklären, dass wir die nicht überspringen können und auch nicht fordern können, dass die Leute immer auch im Blick auf Glauben in dieser Halt-mich-Vertrauensphase bleiben. Aber am Ende einer Reifung, am Ende eines reif gewordenen Menschen steht nicht dieses Lass mich, sondern in deine Hände begebe ich mich. Die Bereitschaft zum Vertrauen, zur Integration mit anderen, zur Vernetzung. Diese dritte Haltung ist es, worauf der Glaube auch hinaus will. Vertrauen zu Gott, zu seinen Händen, muss am Ende in einer aufrechten Haltung der Eigenständigkeit sein. Gesunder Glaube führt uns nicht zurück in die völlige Abhängigkeit eines Kleinkindes, in die Unmündigkeit, in die Ohnmacht, sondern führt uns über die Entwicklung einer gesunden Selbstständigkeit in ein gereiftes Vertrauen. Gott zu vertrauen heißt, sich anzuvertrauen, ohne sich selbst dabei aufgegeben oder abgegeben zu haben. Wir bleiben die Menschen, zu denen wir uns entwickelt haben, aus eigenem Willen und Streben. Wir dürfen auch diesen Stolz über diese Entwicklung in uns tragen und daran festhalten. Gleichzeitig lernen wir, uns anzuvertrauen und in Gottes Händen unsere Existenz zu führen. Glaube heißt doch nicht, sich selbst aufzugeben, um quasi als Handpuppe für Gott in der Welt da zu sein. Das ist ein schräges Klischee, kein gesundes Bild. Wir behalten doch unser Leben in der Hand, aber vertrauen auf eine größere Hand hinter unserem Leben. Selbstständigkeit ist keine Sünde, ist keine Verirrung, ist keine Abirrung. Im Gegenteil, eine der Früchte oder der Ausdrucksformen des Geistes in unserem Leben ist Selbstständigkeit. Selbstbeherrschung. Man könnte auch sagen Selbstmächtigkeit. Gottes Geist führt nicht dazu, dass wir selbst immer mehr verkümmern und immer mehr darauf angewiesen sind, dass uns jemand sagt, und jetzt gehst du nach rechts, und jetzt gehst du nach links, und jetzt machst du das, und dann heiratest du den, und dann zeugst du dieses Kind, und dann geht ihr in diese Stadt, und dann machst du diese Arbeit, und das machst du eben alles ganz genau nach Erlaubnis und Vorschrift und Anweisung. Diese Art von gegängeltem Leben ist nicht das Ideal des christlichen Glaubens. Der christliche Glaube führt uns in die Selbstständigkeit, die aber gleichsam wiederum verbunden und verwoben ist mit einer schützenden, begleitenden und leitenden Hand. Aber niemals im Sinne der Unmündigkeit, der Ohnmacht und der absoluten Abhängigkeit. Jesus betet am Ende seines Lebens diese Worte: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich liebe dieses Wort. Es ist ein altes Wort. Man befiehlt sich jemandem an. Da steckt das Wort Befehl, Kommandostruktur mit drin. Und das bedeutet auch in dem Wortbild, ist, dass ich die Macht darüber habe, mich in die Hand dieses anderen Menschen zu begeben. Ich befehle mich seiner Fürsorge an. Ein altes Wort, für sich unter jemandes Schutz stellen, sich anzuvertrauen. Es heißt, ich begebe mich, ich befehle, ich handle, ich vertraue und es ist eine aus mir herauskommende Bewegung, keine Ohnmacht. So sagt auch der verlorene Sohn, der in Anführungszeichen verlorene Sohn, der einsieht, dass er ganz ohne seinen Vater gar nicht leben kann, sondern verkümmert und sozusagen verbal unter die Schweine gerät. Er sagt irgendwann, als er diese Einsicht hat, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will, sagt er. Es ist ein Wählen, ein Einverständnis, eine bewusste Hinwendung und Zuwendung. Wenn wir das schaffen, diese Balance zu halten, unser eigenes Leben in die Hand zu nehmen, wenn es Zeit dazu ist, und unser Leben lang so selbstständig und eigenständig wie möglich zu denken, zu handeln und zu entscheiden, und dann gleichermaßen auch innerlich immer wieder zurückzukehren zu dem Vertrauen, aus dem wir gekommen sind, und mit diesem Herrn, mit dieser Hand zusammen unser Leben zu meistern und zu gestalten, dann sind wir in der richtigen Position. Dann sind wir in den Händen Gottes. Und zwar nicht als komplette Schicksalsmacht, der wir uns jetzt irgendwie fügen müssen, sondern in einem auch von uns gewählten Schicksal. Wir sind verbunden mit diesen tröstenden Händen Gottes. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch noch singen, als mein vorletztes Lied. Es heißt, in deine Hände begebe ich mich, o Herr. Und ich singe es aus der Perspektive einmal eines Menschen, der an seine Grenzen kommt und sehr verunsichert ist und Hilfe braucht. Menschen verlieren ihre Selbstständigkeit und ihre Geisteskräfte mit der Zeit, je älter sie werden. Viele von uns haben in ihrem Verwandtenumfeld Menschen mit Demenz. Verlust der Kontrolle über ihr Denken, ihr Leben zu steuern, die Erinnerungen alles zuzuordnen und so genau auf dem Pfad zu bleiben bis zum Ende, wo sie alles wahrnehmen und steuern, erklären und erzählen können. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung für die Menschen und auch für diejenigen, die die Anzeichen dieser Krankheit manchmal an sich schon erkennen, ist es eine große Sorge. Auch hier können wir sagen, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn ich die Kontrolle und den Verlust teilweise verliere, dann möchte ich in deinen Händen weitergetragen werden. Und schließlich ist es auch ein Gebet, was wir beten können im Blick auf unser nahendes Ende. Denn lehre uns, dass wir bedenken, wie sterblich wir sind, sagt schon Moses. Wir alle kommen irgendwann an den Punkt, wo wir loslassen und abgeben müssen. Und wie gut ist es da, wenn wir Hände haben, die auf uns warten. Wenn wir darauf vertrauen können, da sind schon die Hände, in die ich mich im Laufe meines Lebens immer wieder schon hineinbegeben habe. Sie heben mich auf, sie tragen mich über die Schwelle. Und was immer kommt, in diesen Händen werde ich geleitet und getröstet und geborgen mein Dasein fortsetzen. In deine Hände begebe ich mich, o Herr.